Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Rambo Zambo. So also klingt Party bei CDU und CSU im Konrad-Adenauer-Haus. Die Union ist Wahlsieger und Friedrich Merz fast Kanzler.
Ich weiß um die Verantwortung. Ich weiß auch um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt.
Wie geeignet ist Friedrich Merz für den Job des Regierungschefs? Das besprechen wir bei FKM mit Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie beobachtet die Bundespolitik schon ziemlich lange und kennt auch die Momente, in denen Friedrich Merz aus der Haut gefahren ist. Mit ihr reden wir darüber, was wir von ihm als Kanzler erwarten können und warum seine Körpergröße von Vorteil sein könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Montag, der 24. Februar, Tag 1 nach der Bundestagswahl. Hallo Anna.
Hallo Benedikt.
Hätte es nicht eigentlich Rambazamba heißen müssen?
Wahrscheinlich hätte es Rambazamba heißen müssen, aber es ist bei Friedrich Merz heißt es jetzt Rambo Zambo.
Wie hast du die Stimmung gestern bei der Union im Konrad-Adenauer-Haus empfunden?
Also die Stimmung war schon gut, aber sie hätte besser sein können. Also ich sage, sie war schon gut, weil es ja ganz klar ist, dass die Union gewonnen hat, ist die stärkste Kraft geworden, mit so knapp 29%.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Aber die hatten halt gehofft, dass sie die 3 vor dem Ergebnis haben würden, also eine 30 plus. Auch so wie Friedrich Merz aufgetreten ist, er hat sich schon gefreut, weil er ist jetzt ja schon am Ziel. Aber es war Freude mit angezogener Handbremse.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das Kommen heute Abend. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Herzlichen Dank für den Regierungsauftrag, den die Union mit dem heutigen Tag bekommen hat. Herzlichen Dank.
Wie bei so einem Konzert. Also das Publikum freut sich, aber es geht nicht total ab. So ungefähr war das.
Verstehe. In seiner Rede im Adenauerhaus hat er ja gesagt, er wisse um die Verantwortung und um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor ihm liegt. Also so ganz Staatsmann. Wie wirkt Merz denn auf dich jetzt nach der Wahl?
Ich habe ihn mir bei der Berliner Runde angeguckt, dass schon jetzt die Verantwortung auch auf diesen Schultern mehr und mehr lastet, weil ihm klar wird, das wird alles nicht so einfach. Er möchte sehr gerne die Koalitionsverhandlungen möglichst zügig auf den Weg bringen. Am besten möchte er das alles bis Ostern in Sack und Tüten haben. Und dann haben wir ja einfach auch noch so eine, ich möchte das mal sagen, sich entwickelnde Weltlage.
Ich bleibe bei meiner persönlichen Hoffnung, auch der Dringlichkeit der Aufgabe geschuldet, dass wir bis Ostern eine Regierung gebildet haben. Denn die Welt wartet nicht auf uns. Europa wartet auf Deutschland.
Da ziemlich schnell in die Pötte zu kommen, das hinzubekommen, da weiß Friedrich Merz, das wird knifflig.
Die Union hat die Wahl gewonnen, aber sie ist eben unter 30% geblieben. Könnte in den kommenden Tagen auch noch mal Kritik laut werden an der Art, wie Friedrich Merz in den vergangenen Wochen Wahlkampf geführt hat?
Das kann sein, das würde ich jetzt nicht ausschließen, eben weil es diese Enttäuschung gibt. Friedrich Merz hat letztendlich ein Problem die ganze Zeit gehabt und ist es auch nicht losgeworden. Und das sehen wir auch am Wahlergebnis. Er ist halt nicht sonderlich beliebt. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Aber unterm Strich ist halt das sowieso ein Problem dieser Bundestagswahl gewesen, dass wir da Kandidaten hatten, die nicht sonderlich beliebt waren. Und ich habe das auch immer durchaus zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz das Duell der Unbeliebten genannt, weil die beide nicht sehr beliebt sind.
Der zweite Gewinner des Abends ist ja die AfD mit rund 20%. Wie kann Friedrich Merz denn mit so einer starken AfD-Fraktion im kommenden Bundestag umgehen?
Also die AfD hat sich ja fast verdoppelt von den Sitzen im Bundestag her. Und sie wird auch die stärkste Oppositionsfraktion sein. Also sie ist der Ansicht, dass letztendlich der Wählerwille so sei, dass sie zusammen mit der Union regieren sollte. Und sie wird an keiner Stelle darauf verzichten, darauf hinzuweisen, dass das doch etwas ist, wo die Union vor allen Dingen, glaube ich, in Sachen, was Migration angeht, doch letztendlich von der AfD abgeschrieben habe. Also das ist so ein Vorwurf, den Alice Weidel Friedrich Merz und der Union auch schon am Wahlabend gemacht hat.
Die AfD hat ja auch schon angekündigt, dass sie zum Beispiel bei sowas wie der Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag dann mit der Union stimmen würde, auch wenn sie gar nicht in der Regierung sitzt. Wie kann sich Merz denn von der AfD abgrenzen?
Also Friedrich Merz wird ja mit einer Regierung antreten, die eine eigene Mehrheit hat. Und da geht es dann immer darum, dass er seine eigene Mehrheit beieinander hat. Deswegen kann er sich an der Stelle schon abgrenzen. Aber dafür muss er es natürlich mit der Regierungsbildung hinbekommen. Es ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass sie nicht darauf angewiesen ist, dass die Union nicht darauf angewiesen ist, dass die AfD die Mehrheitsbeschafferin wird.
Die hat gar kein Interesse daran, dass Probleme gelöst werden. Im Gegenteil, sie freut sich über die Eskalation der Probleme. Und da sind wir jetzt auf dieser Seite verantwortlich dafür, dieses Spiel zu durchkreuzen.
Was ist denn so deine Einschätzung, dein Gefühl, mit welcher Partei könnte Friedrich Merz am besten, inhaltlich, aber auch persönlich?
Also du hast schon gemerkt, dass er jetzt da versucht, auch die Hand auszustrecken zu den Sozialdemokraten, weil er die ja in jedem Fall braucht für eine Regierungsbildung. Aber darfst dann auch wiederum nicht vergessen, die SPD ist echt angenockt. Die SPD hat das schlechteste Ergebnis seit dem Bestehen der Bundesrepublik.
Sag mal, aber bei der SPD sind da Leute, mit denen Friedrich Merz kann?
Ja, also im Großen und Ganzen sind da Leute, mit denen kann er. Ich habe den Eindruck, er kann mit Boris Pistorius. Es hat, glaube ich, auch schon Telefonate von Friedrich Merz am Wahlabend gegeben mit führenden Sozialdemokraten. Und das ist ja auch eine Mittepartei. Also von daher, Friedrich Merz muss auch mit den Sozialdemokraten können.
Und sag mal, wie sieht's mit den Grünen aus?
Gerade wenn man auf die Außen- und Sicherheitspolitik guckt, habe ich den Eindruck immer gehabt, dass da eine größere Schnittmenge ist zwischen der Union oder sagen wir der CDU und den Grünen. Also alles, was so Verteidigung angeht, Unterstützung der Ukraine angeht.
Anna, wir wollen ja besprechen, kann Merz Kanzler, ausgerechnet Merz, der klassische Oppositionspolitiker, der ja in den vergangenen Jahren wirklich ordentlich ausgeteilt hat gegen die Ampelregierung.
CDU-CSU-Fraktion Friedrich Merz.
Ja, also da war Friedrich Merz noch ganz klar Oppositionsführer. Und es war im Herbst 2023 und es war Regierungserklärung von Olaf Scholz und die Replik kam dann von Friedrich Merz und da sieht man ihn da, wie er eine Attacke fährt gegen den Bundeskanzler.
Das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen und hören.
Also das ist so ein Klassiker bei Friedrich Merz. Der ist ja so riesig, ne? Und dann steht er da hinter dem Rednerpult im Bundestag und hat so seinen Zeigefinger, der länger scheint als andere Zeigefinger von anderen Menschen, hat er dann so erhoben und ruft dann so Richtung Regierungsbank. Herr Bundeskanzler, Sie sind ein Klempner der Macht.
Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll.
Und dafür ist Friedrich Merz letztendlich bekannt, dass er echt Attacke kann im Bundestag. Ein Oppositionsführer at its best sozusagen.
Sie können es nicht. Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß.
Seit gestern sind die Karten jetzt neu gelegt. Es sieht danach aus, dass Merz ins Kanzleramt einzieht. Aber wenn man mal zurückschaut, ist er ja eigentlich ein Mann ohne Regierungserfahrung und er war sogar über 10 Jahre eigentlich komplett aus dem politischen Betrieb raus. Ist Friedrich Merz so mal ganz grundsätzlich der richtige Typ für den Job?
Er hat wenig Erfahrung, das stimmt in jedem Fall und das ist auch ein Nachteil. Und auch diese Taktung, die man dann ja hat als Bundeskanzler, da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man vorher schon mal Minister war. Aber andererseits, wenn man jetzt auf Olaf Scholz guckt und mit wie viel Erfahrung der in sein Amt, in sein Kanzleramt eingezogen ist, dann kann man da natürlich auch ein Fragezeichen dran machen. Olaf Scholz ist einer der am besten vorbereiteten Kanzler gewesen, die wir je hatten. Der war generell Generalsekretär der SPD. Der war Innensenator in Hamburg. Er war erster Bürgermeister in Hamburg. Hatte sogar eine eigene Mehrheit. Dann war er Bundesminister für Arbeit und Soziales. Er war Finanzminister in einer großen Koalition, hat Angela Merkel gesehen, war mit der unterwegs. Also der Mann war wirklich vorbereitet, aber trotzdem hat er das nicht hingebracht mit seiner Ampel.
Sag mal, und seit der letzten Koalition wissen wir ja alle, in der Koalition musst du das eigene Ego zurücknehmen. Du musst versöhnen können, du musst ausgleichen können, all solche Sachen. Das sind jetzt alles erstmal so Eigenschaften, die ich nicht unbedingt direkt mit Friedrich Merz sofort in Verbindung bringen würde.
Es ist wirklich so die Gretchenfrage, ne? Kann er das? Kann er Koalition? Was für Friedrich Merz spricht, ist, er ist tatsächlich ein Mann des Parlaments, des Bundestags. Er weiß, wie das funktioniert und er weiß auch, dass du üblicherweise nicht alleine regieren kannst, sondern dass du in Deutschland immer einen Koalitionspartner brauchst. Also das weiß er alles. Aber wir haben ihn ja in den vergangenen Jahren auch als jemand erlebt, der dann auch mal sein Ding machte. Zuletzt erst bei dem tödlichen Anschlag von Aschaffenburg, als er dann rausgegangen ist und gesagt hat, ich gucke nicht mehr rechts und links, ich gucke nur noch geradeaus, also sozusagen my way or the highway, so sagen die das in den USA. Und das ist halt die spannende Frage, wie bekommt er das zusammen? Und da ist natürlich, die Antwort muss offen sein an der Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass er das hinbringt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass er das nicht schafft.
Aber wenn ein Friedrich Merz nur in einer Koalition regieren kann, kommt es ja eigentlich auch auf den richtigen Ton gegenüber den Partnern an. Und man kann da jetzt nicht einfach so sprachlich draufhauen.
Er hat immer mal wieder so einen rausgehauen, wo alle so ganz erschüttert waren und dachten, ach Gott, der Friedrich, ist das peinlich.
Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt.
Er hat das gesagt mit den kleinen Paschas.
Dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen.
Und daran hat er gearbeitet, also tatsächlich auch so an, ich möchte nicht sagen Impulskontrolle, weil das ist jetzt ja nicht nur ein impulsgesteuerter Mann, aber sich zumindest da an dieser Stelle mehr zusammenzureißen.
Aber wie gut hat er das durchgehalten, ist natürlich auch nochmal eine Frage. Am Wochenende bei einer Wahlkampfabschlussrede in München hat Merz nochmal richtig für Kopfschütteln gesorgt.
Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei.
Merz reagiert da auf eine Demo gegen den Rechtsruck vor der Veranstaltungshalle.
Und nicht für irgendwelche Grünen und linken Spinner auf dieser Welt. Die sollen da draußen rumlaufen, aber sie haben mit der Mehrheit dieser Bevölkerung gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun.
Warum ist Merz am Abend vor der Wahl noch mal so konfrontativ und so wenig versöhnlich aufgetreten?
Ich habe den Eindruck, dass viele in der CDU auf diese Äußerung von Friedrich Merz hätten verzichten können, weil sich eben so viele angesprochen gefühlt haben. Und Friedrich Merz hat das jetzt am Wahlabend in der Berliner Runde von sich gewiesen und hat gesagt, also damit sei eigentlich nur die Antifa gemeint gewesen und die Demonstranten in München und mitnichten zum Beispiel die Sozialdemokraten.
Es gibt keinen Grund, sich über meine Wahlkampfrede gestern in München zu beschweren. Ich habe die SPD als Partei nicht angegriffen. Selbstverständlich reden wir nach der Wahl miteinander vernünftig. Ich bin übrigens dankbar, dass wir diese Wahlauseinandersetzung so hart und so klar führen konnten. Damit ist die Sache auch klar geworden, wo die Unterschiede in Deutschland liegen.
Anna, wenn wir jetzt fragen, kann Merz Kanzler, wo liegen die Hürden, dann müssen wir ja auch mal kurz über seine eigene Partei reden. Dass er Kanzlerkandidat wurde, war ja jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer. Wie hat er dort seine Rolle gefunden?
Was ich interessant finde und was ich eigentlich auch überraschend finde in den vergangenen Jahren, wo er jetzt erst CDU-Chef geworden ist und dann ja auch der Chef der Unionsfraktion, also von CDU und CSU im Bundestag, dass er es tatsächlich geschafft hat, eine ziemlich am Boden liegende Partei, nämlich die CDU, die war total ausgelaugt von 16 Jahre Regierung mit Angela Merkel und auch die Flüchtlingskrise hat ja diese Partei ziemlich durchgeschüttelt. Also diese Partei einerseits wieder aufzubauen und zum anderen auch bei der Unionsfraktion, dass er sich da als Fraktionschef durchgesetzt hat. Ich habe von Leuten in der Unionsfraktion gehört, die eher zum liberalen Flügel, ne, zum früheren Merkel Flügel der CDU, CSU gehört haben, dass sie überrascht waren, dass Friedrich Merz sie angerufen hat, dass er Interesse hatte an ihren Meinungen. Wobei sie auch immer dazu sagen, er hat dann aber alleine entschieden, aber zumindest hat er sich für meine Meinung und was ich so denke interessiert. Und das finde ich bemerkenswert, wie es Friedrich Merz hinbekommen hat, dann tatsächlich der natürliche Kanzlerkandidat auch der CDU zu werden.
Aber der Weg dahin war jetzt nicht gerade eben und der Aufstieg von ihm innerhalb der Partei auch nicht richtig geradlinig. Er ist mehrmals gescheitert. Ist das kein Hindernis?
Das Schöne ist ja, ich bin ein bisschen älter und deswegen war ich bei dem großen ersten Scheitern von Friedrich Merz schon dabei. Das war 2002, da war Friedrich Merz seit 2 Jahren Chef der Bundestagsfraktion von CDU und CSU und ist dann in seiner Wahrnehmung rausgekantet worden von Angela Merkel.
Ich habe heute im Präsidium und Bundesvorstand auch den Mitgliedern meine Überlegungen mitgeteilt, dass ich glaube, dass diese Oppositionsarbeit in einer gebündelten Funktion von Partei- und Fraktionsvorsitz besser und gut erledigt werden könnte.
Und so ist Friedrich Merz rausgeflogen und das ist so sein Merkel-Trauma.
Ich habe dieses Amt gern ausgeübt, aber wenn es jetzt darum geht, uns neu aufzustellen, dann ist wichtig, dass die Geschlossenheit Vorrang hat vor allen anderen Erwägungen, auch vor persönlichen.
Und er war wirklich sehr, sehr gerne Fraktionsvorsitzender. Und er ist auch ehrgeizig. Also, ne, aber das ist das erste große Scheitern von Friedrich Merz. Ja, und als Angela Merkel dann 2005 die Kanzlerschaft für sich entschieden hat, ganz haarscharf, ist er da auch nicht mit ins Kabinett gekommen und ist dann halt 2009 frustriert aus dem Bundestag ausgeschieden.
Aber Comeback nicht ausgeschlossen, knapp 10 Jahre später, oder?
Als Angela Merkel gesehen hat, dass sie mit ihrer Politik, mit ihrer Flüchtlingspolitik auf sehr große Widerstände bei Leuten in Deutschland stößt. Ne? Die AfD hat zugelegt damals und dann hatte sie gesagt, also ich trete jetzt vom Parteivorsitz zurück, ich bleibe weiter Bundeskanzlerin, aber ich trete vom Parteivorsitz zurück. Und da war dann dieser Gedanke von Friedrich Merz, ich komme zurück, ich werde Parteichef und ich trete an und dann wird alles super. Und dann hat er aber 2018 hat er verloren, hat den Parteivorsitz der CDU nicht errungen, ist dann ja nochmal gescheitert mit dem CDU-Vorsitz 2021. Und ich glaube, dass er daraus gelernt hat, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass du auch mal rechts und links gucken musst, zuhören musst und dann nimmst du das mit, weil du brauchst ja, du kannst es ja nicht alleine machen. Und dieses 3-mal für den CDU-Parteivorsitz kandidieren ist in meiner Wahrnehmung sein Rütteln an einer höheren Position und auch, glaube ich, weil er getrieben war von diesem, er kann es besser als Angela Merkel.
Er hat also einerseits immer wieder deutlich Position bezogen als Politiker, andererseits ist er immer wieder gescheitert. Stichwort CDU-Vorsitz. Was sagt es denn aus deiner Sicht über ihn aus, dass er dann wirklich da nochmal angekommen ist und gesagt hat, okay, und jetzt will ich es wirklich machen?
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, er war da halt Mitte 60. Also er hätte jetzt auch was anderes machen können. Er war ja in der Privatwirtschaft, auch bei BlackRock, hat da viel Geld verdient. Also Friedrich Merz ist finanziell unabhängig und das ist wahrscheinlich sowas bei ihm gewesen, das sage ich jetzt, wie so eine Unvollendete. Also, ne, dass er da 2002 aus diesem Job rausgekantet wurde, das hat er nicht vergessen. Ich finde es ganz interessant und das ist so eine Parallele. Friedrich Merz fliegt gerne Flugzeuge und war schon in jungen Jahren fand er das super und hatte dann seiner Frau Charlotte gesagt, er möchte gerne einen Flugschein machen und die hat gesagt, Friedrich, unsere Kinder sind klein, das mach mal besser nicht. Also das bitte erst, wenn die Kinder groß sind. Ne? Also wenn ich hier nicht eine Witwe bin, weil mein Mann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Das war der Gedanke dahinter, der unausgesprochene. Und dann waren die Kinder aus dem Haus und dann ist Friedrich Merz zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, hier Charlotte, das ist doch hier mit dem Flugschein, das würde ich jetzt gerne machen. Weißt du, so als Unvollendete, als eine Sache, die er mal vor Jahrzehnten für sich entdeckt hat und die er gut fand. Und die er dann ruhen lässt und dann aber wieder aufnimmt mit dem Flugschein. So scheint es mir auch mit diesem, ich will es zumindest noch einmal probieren.
Also To-Do-Kanzler wird auch abgearbeitet. Merkel hat ja die CDU deutlich in die Mitte geschoben und hat aber auch diesen Konservatismus modernisiert, wenn man das so sagen will. Und Friedrich Merz grenzt sich jetzt ganz hart davon ab. Wohin wird die Reise für die CDU unter Merz denn gehen in den kommenden Jahren?
Das Verdienst von Angela Merkel ist tatsächlich, dass sie ja die Union mehr in die Mitte gerückt hat, ne, so großstaattauglich gemacht hat. Nachher wusstest du ja quasi dann so als Grünenwähler nicht, solltest du Grün wählen oder solltest du Angela Merkel wählen, vor allen Dingen so bei den letzten beiden Wahlen. Das ist durchaus ein Verdienst und wir sehen ja auch, wie sie letztendlich da, ne, die SPD da die Luft abgeschnürt hat, die Wähler weggenommen hat. Und Friedrich Merz ist von sich aus sich heraus konservativer. Der hat schon Anfang 2000er Jahre für Empörung damit gesorgt, dass er fand, wer hier in Deutschland ist, der sollte auch Deutsch sprechen. Also Leute, ne, die zu uns kommen aus dem Ausland, die sollten Deutsch lernen. Und ich habe den Eindruck, dass wir als Land gerade etwas konservativer werden und deswegen passt Friedrich Merz ganz gut. Und du siehst ja auch, dass die Union CDU CSU unter Angela Merkel rechts Platz gelassen hat, Platz für die AfD. Die AfD ist größer geworden und das ist etwas, das kann Friedrich Merz schlecht ertragen. Der findet, wie Franz Josef Strauß das früher immer gesagt hat, rechts von der CSU darf es nichts geben, da kommt nur noch die Wand. Also das wissen wir, dass da nicht nur die Wand kommt, sondern da ist die AfD. Und deswegen, Friedrich Merz ist konservativer und hat auch seine Partei etwas mehr rechts der Mitte hingeschoben.
Lass uns noch mal auf ein anderes Feld schauen, nämlich auf die Außenpolitik. Die ist ja dieser Tage ein durchaus ja, eher dynamisches Umfeld, sage ich mal. Wie müssen wir uns denn einen Außenpolitiker Friedrich Merz vorstellen? Gibt es da schon eine Blaupause?
Also wir haben schon einen Vorgeschmack bekommen auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
And last but not least, Friedrich Merz, who is the chairman of the CDU here in Germany.
Da war Friedrich Merz ein sehr, sehr gefragter Gesprächspartner. Er saß zum Beispiel auf einer Bühne da, zusammen mit drei europäischen Ministerpräsidenten und aus Versehen hatte ihn die Moderatorin auch schon gleich als Chancellor, als Kanzler angesprochen.
Thank you very much. Chancellor, Chairman, I'm sorry, Chairman.
Das hat ihm natürlich gut gefallen.
Hat ihm gefallen.
Gesagt, ja, das hat ihm gefallen. Er hat auch gesagt, ah, da sind noch 60 Millionen Wähler zwischen. Also warten Sie mal.
So first of all, many thanks for your compliment. But there are still 60 million voters between you and me. So.
Aber das ist tatsächlich so gewesen, dieser Blick auf Friedrich Merz als der kommende Kanzler in Deutschland und dementsprechend voll war auch sein Terminkalender. Also der hatte da bis zu 20 Termine mit Staats- und Regierungschefs an einem Tag, wirklich so eine Art Speed-Dating. Friedrich Merz hat auch J.D. Vance getroffen, den amerikanischen Vizepräsidenten, der sich nicht mit Olaf Scholz getroffen hat. Und das sagte dann ja auch schon einiges.
Wie sieht's denn mit dem außenpolitischen Kompass von Friedrich Merz aus? Was sind da seine Leitlinien?
Also seine Leitlinien sind ganz klar geprägt von den Kanzlern Adenauer, das heißt also die Westbindung, und auch von Helmut Kohl, das heißt die Einbindung in Europa. Und daran gibt es keinen Zweifel. Und an sich ist es bei Friedrich Merz auch eine klare Ausrichtung in Richtung über den Atlantik hin zu den USA. Er ist Transatlantiker, wie das immer so schön heißt. Nun ist es aber all das, was wir von Donald Trump in den vergangenen zwei Wochen gehört haben. Zum einen das Telefonat mit Putin. Dann, wie er die Ukraine unter den Bus geworfen hat letztendlich.
Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal.
Das hat dazu geführt, dass Friedrich Merz wirklich erschrocken ist über das, was er da von Donald Trump hört. Und dass er auch gesagt hat, also wir müssen jetzt als Europäer gucken, inwieweit wir uns überhaupt noch auf die USA verlassen können.
Und für mich wird absolut
absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt auch wirklich Unabhängigkeit erreichen von den USA. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Und das ist wirklich eine große Aussage. Es ist eine schwierige Situation für Deutschland gerade, weil es so aussieht, als hätten wir unseren großen Alliierten, die USA, verloren oder sind gerade dabei, ihn zu verlieren. Das sieht auch Friedrich Merz. Und auch das ist ein Teil, wenn es jetzt um die Regierungsbildung geht, dass er gucken muss, wie er denn dieses Verhältnis zu Donald Trump aufbaut.
Kann denn Merz mit Trump?
Prinzipiell würde ich denken, könnte Friedrich Merz mit Donald Trump eher als zum Beispiel Olaf Scholz, eben weil Friedrich Merz zwischendurch in der Wirtschaft war. Das ist etwas, das wird Donald Trump mögen. Dass der sich sowieso immer so nach USA orientiert hat, das wird er auch gut finden. Und dass er konservativ ist, das ist auch etwas, was Trump da so aufnehmen wird. Und dann, das klingt nach einer Petitesse, aber Friedrich Merz ist groß und Donald Trump ist auch groß. Und das mit Augenhöhe, das nimmt Donald Trump auch durchaus wörtlich. Also das ist gar nicht so schlecht.
Donald Trump scheint ja vor allem auf Stärke zu reagieren. Wenn wir nochmal nach Europa schauen, wir stehen ja gerade relativ führungslos da. Und das in einer Zeit, wo wir eigentlich dringend zusammen als geeintes Europa handeln müssen. Deine Einschätzung, ist Friedrich Merz derjenige, der sich da jetzt ans Steuerrad setzt, der sagt, hinter mir bitte alle einmal sammeln?
Den Eindruck habe ich. Europa ist ihm wirklich sehr wichtig. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Und das hat er auch selbst gelebt. Von 1989 bis 1994 war er im Europaparlament. Und das ist sozusagen seine politische Sozialisation im Europaparlament. Und interessanterweise hat er sich jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten mit vielen führenden konservativen Politikern aus Europa getroffen. Die sind zum Teil ja auch die Regierungschefs, wie zum Beispiel Donald Tusk in Polen oder auch in anderen Ländern. Und die gehören ja alle der Parteienfamilie EVP an. Das sind ja die Konservativen in Brüssel. Und er hat sich mit denen so getroffen und auch so auffällig getroffen, dass das schon im Kanzleramt sehr argwöhnisch angeguckt wurde. So nach dem Motto, das gehört sich aber nicht. Also da habe ich den Eindruck, und nicht nur den Eindruck, das sagt Friedrich Merz auch, ne, dass er, was Europa angeht, das anders und besser machen will aus seiner Sicht, als der Bundeskanzler das gemacht hat.
Die oberste Maxime einer unionsgeführten Bundesregierung wird deshalb sein, auf Deutschland ist wieder Verlass. Wir halten Wort. Wir treffen Entscheidungen und wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann bleiben wir auch dabei.
Weil das ist ja schon auch bemerkenswert gewesen jetzt in den 3,5 Jahren mit Olaf Scholz im Kanzleramt, wie schlecht das deutsch-französische Verhältnis war, weil die beiden, Macron und Scholz, einfach schlichtweg nicht zueinander gefunden haben. Und das geht eigentlich nicht, weil wir sind das größte Land in Europa, ob wir wollen oder nicht. Und wir sind darauf angewiesen, dass das mit dieser viel beschworenen deutsch-französischen Achse funktioniert und mit unserem anderen Nachbarn im Osten, mit Polen eben auch. Das weiß Friedrich Merz.
Am ersten Tag meiner Amtszeit als Bundeskanzler werde ich also nach Warschau und nach Paris reisen, um mit Ministerpräsident Donald Tusk und mit Präsident Emmanuel Macron konkrete gemeinsame Initiativen zu vereinbaren.
Und das hat Friedrich Merz auch genau so schon vor 4 Wochen angekündigt. Und meine Hoffnung ist, das ist tatsächlich meine Hoffnung als Staatsbürgerin, dass er das viel, viel besser macht als Olaf Scholz.
Wir haben ja jetzt über die Herausforderungen gesprochen, vor denen der neue Kanzler Merz steht. Und das sind wahnsinnig viele, innenpolitisch, innerparteilich, aber natürlich auch in der Außenpolitik. Wann wäre die kommende Legislatur denn aus Sicht von Friedrich Merz gelungen?
Wenn die Wirtschaft in Deutschland wieder wächst, wenn weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen Und wenn wir in irgendeiner Art und Weise eine Entwicklung in der Ukraine hinbekommen, wo die Europäer mit am Tisch sitzen, ne, und nicht außen vor. Und wenn wir das mal kurz zusammenziehen, sind da schon drei ziemlich große Brocken. Das ist ein dickes Brett.
Wäre auf jeden Fall was zu tun.
Also den Eindruck habe ich in jedem Fall, dass Friedrich Merz nicht meint, was mache ich wohl denn jetzt mit meinen 4 Jahren? Womit fange ich denn mal an? Also das ist ja sehr viel parallel, also so eine Gleichzeitigkeit zum Teil von Krisen, ne, von Problemen, die du lösen musst. Und da müssen wir dann natürlich auch noch gucken, wie Friedrich Merz sich da schlägt in so einer Situation. Die kennt er bisher noch nicht. Das ist für ihn total neu.
Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Ich habe den Eindruck, es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig für Friedrich Merz und es wird auch nicht langweilig für uns.
Anna, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Anna Engelke wird in den kommenden Tagen als ARD-Hauptstadtkorrespondentin besonders viel zu tun haben. Alle News zu den anstehenden Koalitionsgesprächen bekommt ihr von Anna und ihren Kolleginnen und Kollegen auf tagesschau.de. Und ihr könnt die natürlich auch nachhören, zum Beispiel im Radio auf BR24 und auf NDR Info. Und wir beschäftigen uns morgen bei 11KM nochmal mit einer Wahlsiegerin. Die Linke hat überraschend gut abgeschnitten. Wie konnte das passieren, fragen wir. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns gern. AutorInnen dieser Folge sind Maximilian Stockinger und Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Jakob Böttner, Marie-Noelle Swieler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Macht's gut. Und ganz zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr vom Thema Bundeskanzler einfach nicht genug bekommen könnt und nochmal einen Blick zurückwerfen wollt auf Olaf Scholz, dass er wirklich Kanzler wird, das hat damals viel überrascht. Wie hat er es trotzdem geschafft? Und was bleibt von dem Mann, dessen Accessoire eine Aktentasche ist? Das erzählt der Kanzlercast, der Podcast über die Menschen im wichtigsten Amt in Deutschland. Von Adenauer bis eben Scholz. Den Kanzlercast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr sonst Podcasts hört.